Ich möchte aber auch über das zweite Thema reden, also Hegel. Und zwar, dieses zweite Thema ist zweite Variante des gleichen Themas, selbstverständlich. Das mache ich immer, ich kombiniere das. Nämlich, Hegel war der erste europäische Philosoph, der die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissen und Macht gestellt hat überhaupt. Immer noch in der Form, dass er zwischen Agierenden und Reflektierenden unterschieden hat. Aber er hat unterschieden in der Form, dass er behauptet hat, dass wenn man geschichtlich nicht agiert, kommt die Wahrheit nicht zustande. Ja, das heißt, damit die Wahrheit zustande kommen kann, muss die Wahrheit durchgesetzt werden. Ja, die Wahrheit sozusagen braucht eine gewisse zusätzliche, ihr selbst nicht wesensmäßig sozusagen von Anfang an gegebene Macht, einen zusätzlichen Push sozusagen, historischen Ruck, damit diese Wahrheit sich als Wahrheit etablieren kann. Das war schon ein Bruch mit einer sehr, sehr langen Tradition, dass die Wahrheit ihre eigene Kraft, ihre eigene Macht, ihre eigene Verführungsgewalt hat und kann sich sozusagen in den menschlichen Geist eindringen, jenseits der geschichtlichen Erfahrung. Hegel schon sagt, dass es nicht möglich ist, dass die Wahrheit, um gelten zu dürfen, muss durchgesetzt werden und behauptet werden mit zusätzlicher Macht, mit zusätzlicher Anstrengung. Das war eine Überleitungsphase zu Nietzsche. Nietzsche hat eigentlich dort angefangen, wo Hegel seine Analyse gelassen hat. Und diese Lehre vom Augenblick wurde von Søren Kierkegaard formuliert, zum ersten Mal in der Geschichte, noch im 19. Jahrhundert, in einem anderen Kontext, als Reaktion auf die hegelische Philosophie der Zeit, die geschichtliche Zeit, der Zeit, die man braucht und die Menschheit braucht, um zu einer Erkenntnis, zu einer Ansicht zu kommen. Das bedeutet, wir werden Hegel lesen und wir werden Hegel einfach lesen, die Theologie des Geistes. Von Anfang an bis zu Ende. Wenn auch nicht alles. Vielleicht nicht jede Seite. Aber es ist das leichte Ausreden halt für ein Semester. Und wir werden zur Rate ziehen drei Autoren, nämlich Karl Marx, Søren Kierkegaard und Kojève, die Wesentliches beigetragen haben zum Verständnis Kojève, zum Verständnis von Hegel. Das sind drei Autoren, die für das Schicksal des hegelischen Denkens sozusagen von eminenter Bedeutung sind. Und die haben alle drei in eine Richtung gegangen, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Nämlich in eine Richtung der Machtanalyse. Marxismus ist ein Hegelianismus mit einer verstärkten Machtanalyse. Kierkegaard eigentlich auch und Kojève eigentlich auch. Ja. Und das bedeutet, dass wir sozusagen die letzte Phase der klassischen Philosophie uns vergegenwärtigen mit allen Zweideutigkeiten und Problemen, die damit zu tun haben, als Überleitungsphase zu radikalen Machtdiskurs, der sich im 20. Jahrhundert entfalten hat und sich weiter entfaltet. Und dann zur Gegenwart zu kommen, und damit ende ich meine Präsentation. Sehen Sie, wenn man in Amerika lebt, in New York lebt, wie ich lange Zeit jetzt gemacht habe, schaut Fernsehen an, dann ist es nicht so wie in Europa, nicht wahr? Man sieht immer das gleiche Bild, ja, wenn etwas Wichtiges passiert. Und es war wochenlang war es Papst und wie er starb. Dann war so eine junge Dame, Chiavo, ja, oder Schiavo, auf dem Bildschirm. Sie starb auch, ja. Und da war eine Dame, eine andere Dame, die auch starb. Also, ja, aber die wurde nicht so bekannt. Und das ist ziemlich interessant insofern, dass man sterbende Körper oder Körper in Ausnahmezustand, das heißt in einem Zustand jenseits der Unterscheidung zwischen Leben und Tod, sich eingeprägt hat. Und zwar deutlich eingeprägt hat. Vor allem diese junge Chiara, die hatte so eine, da war so ein Engelchen, ja. Die hatte so ein wunderbares Lächeln die ganze Zeit. Die war bewusstlos 16 Jahre lang oder 18 Jahre lang schon, ja, bevor das alles angefangen hat, so richtig. Und das ganze Land war gegen, dass sie abgeschaltet werden, auch die Kirchen, ja, die religiöse Bewegung, der Präsident und der Kongress, sie wurde trotzdem abgeschaltet. Und es ist interessant, dass die Kirchen und die Regierung und der Kongress, also die politische Macht und die religiöse Macht des Landes, und die waren ständig sozusagen auf dem Bildschirm, haben behauptet, sie wollen, dass sie nicht abgeschaltet wird und nicht begraben wird, weil sie sind pro-life, fürs Leben. Das ist interessant und das gehört auch dazu. Das heißt, nach Jahrtausenden Vorstellung über die unsterbliche Seele und sterblichen Körper, wir haben jetzt unsterblichen Körper und sterbliche Seele, ist unsterblich geworden. Potenziell der natürliche Tod ist abgeschafft. Der natürliche Tod ist abgeschafft. Das Einzige, was man verlieren kann, ist die Seele. Ja, aber die gibt es sowieso nicht. Also Sinn, Subjektivität und so weiter, alles dekonstruiert. Ja. Also wenn es auch verschwindet, ist kein Verlust. Was bleibt, ist der ewige Körper. Und es ist interessant, dass die ganze religiöse Macht und die ganze politische Macht und so weiter hat sich umgestellt. Die appelliert an die Unendlichkeit. Weil die Unendlichkeit ist letztendlich die Quelle der Macht. Ja, die Ewigkeit. Aber das ist jetzt eine körperliche Ewigkeit und nicht die seelische Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit einer Entscheidung pro Life. Das heißt pro Leben, das heißt pro weiteres Funktionieren und Verlauf bestimmter physiologischer Prozesse an bestimmten Ort. Und es ist eine Umstellung von unglaublicher Bedeutung, denke ich, und faszinierend. Wie auch das Begräbnis des Papstes. Das war eigentlich Begräbnis der säkulären Kultur, ja, ich glaube. Im 20., 19., 20. oder 18. 20. Jahrhundert. Weil wir haben zurück diese, wie soll man sagen, vorprotestantische, voraufklärerische oder sogar vorsokratische Einheit zwischen Mythos und Medium. Und praktisch zwischen Ritual und Mediumraum kein Unterschied mehr besteht. Ja. Wo sozusagen Bilder zirkulieren, Nachrichten zirkulieren, Rituale zirkulieren, die konstitutiv nicht mehr überprüft werden können, im Sinne der klassischen philosophischen Kritik, im Sinne der Gewissensüberprüfung, wie von Luther gefordert, im Sinne Evidenzüberprüfung, wie von Descartes gefordert. Wir leben in einer Konstellation, die uns zurückführt zum Mythos, die uns zurückführt zum Fatum, zur Gnade, Erfolg, Untergang. Ja, ich war Schicksal. Also, alle diese Geschichten. Wir sind zurück sozusagen in einer griechischen Tragödie oder was auch immer, wo der einzige sozusagen, der einzige Chance, die sich einem bietet, ist durch eigene Leistung oder die Gottesgnade zu siegen und zu überleben, ja, und sozusagen nicht zu untergehen. Diese sozusagen Konstellation als Ort, als magischer Ort, an dem eine Macht entsteht, sich entfaltet und manifestiert, die keine Macht des Wissens ist, sondern vielmehr sozusagen dieser Bereich des Wissens überbordet, dekonstruiert und auflöst. Es ist ein faszinierendes Schauspiel. Die Frage ist sicherlich, ist es nur ein Schauspiel oder ist das wirklich so? Ja. Wenn ich diese Frage stelle, bin ich immer noch ein Aufklärer. Und das heißt, ja, ich war old-fashioned. Das wollen wir nicht tun. Und deswegen stellen wir uns diese Frage nicht. Ja. Wir begnügen uns damit, phänomenologisch zu untersuchen, wie bestimmte Räume, bestimmte Figuren, bestimmte Verfahren entstehen und funktionieren, ohne die Antwort darauf zu präjudizieren, ist es wahr, ist es nicht wahr, ist es überprüfbar, ist es nicht überprüfbar. Genug ist oder genügt uns, dass wir eine gewisse Übersicht darüber bekommen.